und der Geist müssen zusammenkommen. Und wir haben das immer wieder erlebt oder auch gesehen, dass es einseitige Betonungen kann geben. Es gibt die Betonungen, wo man das Wort sehr einseitig betont, aber der Geist mehr oder weniger fast ausschließt. Das ist ein bisschen etwas von dem, was der Dave in seinem Lebensbericht erzählt hat, wo es nachher sehr eng, wo es nachher sehr gesetzlich, wo es rechthaberisch kann werden, wo es so lieblos kann werden, richtend kann werden. Und das Beispiel, das wir da davon in der Bibel drin haben, ist einfach die ganze Haltung und Einstellung von den Pharisäern und Schriftgelehrten zu der Zeit von Jesus. Wo die Gelehrten waren, die das Wort in- und auswendig kennt haben, die das Wort hochgehalten haben, die es betont haben, die gesagt haben, wie wichtig das ist, dass alle danach leben. Und genau sie waren es, die Jesus am meisten widersprochen haben, am meisten Opposition gegeben haben, wo das lebendige Wort Gottes ist gekommen. Das Fleisch gewordene Wort ist gekommen. Es nicht erkannt haben. Es abgelehnt haben, weil sie mit ihrer Interpretation vom Wort das nicht übereingestimmt hat. Sie haben es nicht gesehen. Es ist eine geistliche Verblendung. Es hat gefehlt an Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und das ist etwas, was der Tom auch gesagt hat. Das Wort von Gott, die Bibel, das ist wie verschlüsselt, kodiert. Und das braucht wieder eine Entschlüsselung. Und das ist der Heilige Geist, der das macht. Es gibt verschiedene Stellen, wo wir lesen im Neuen und Alten Testament, dass das Wort inspiriert ist. Die Leute, die das geschrieben haben, das sind ja ganz häufig verschiedene Autoren, es ist nicht einfach einer. Die waren inspiriert vom Heiligen Geist, wo sie das haben niedergeschrieben. Und zum Verstehen, was Gottes Geist durch sie durchgeredet hat, braucht auch mehr wieder der Heilige Geist, dass wir das Wort können entschlüsseln können. Aus zu uns fällt davon reden. Dass es nicht nur ein geschriebenes oder ein gedrucktes Wort bleibt, sondern dass es zu einem lebendigen Wort in unserem Herz wird. Das ist ganz entscheidend. Es gibt natürlich auch die andere Überbetonung, wenn wir nur den Geist betonen und das Wort nicht. Das kennen wir auch in unserer heutigen Zeit. Das ist dann alles sehr geistlich immer. Das kann in eine mystische Richtung hineingehen, so in etwas Gespürungs hinein. Das kann in eine Schwärmerei hineingehen. Gottesdienste sind nur noch dann cool, wenn ich irgendwie den Fluss vom Geist spüre. Was da verkündigt wird, was für ein Wort verkündigt wird, wenn überhaupt noch ein Wort verkündigt wird, spielt irgendwie gar keine Rolle. Es geht einfach nur noch um das Geistliche. Oft ist auch eine falsche Betonung vom Prophetischen dabei, wo man die prophetischen Worte so gewichtet und was jetzt da und jenen und diese alles wieder gesehen und gehört hat. Und versteht mich nicht falsch, ich bin überhaupt nicht gegen das Prophetische. Aber wenn das Prophetische nicht gegründet ist, nicht abdeckt ist durch das geschriebene Wort von Gott. Und wenn es das geschriebene Wort von Gott fast ersetzt, wenn es fast wie ein Orakel gebraucht wird, was sagt der Prophet XY noch zu meiner Frage, soll ich jetzt das Auto kaufen oder nicht, soll ich jetzt diese Stelle nehmen oder nicht, ich gehe noch das Orakel befragen, wo mir das sagt, was ich jetzt so machen soll. Ich tue es ein bisschen übertrieben, aber ihr spürt hier, diese Betonung ist einseitig, ist falsch und ist gefährlich. Für das Wort von Gott zu verstehen, es aufzunehmen, zu verdauen, zu umsetzen, braucht es beides, Geist und Wort. Wir müssen beides ernst nehmen und es für beides auftun. Und jetzt übergebe ich meinen Bruder an Daniel.
Ja, es ist manchmal lustig, was Gott so macht. Ein praktisches Beispiel, wir haben das in Kleingruppen gefunden, wir nehmen das auch auf. Das, was der Tamu gesagt hat, dass wir ja mit Gottes Geist sollen das Wort lesen, haben wir gefunden, jetzt testen wir das mal. Jetzt nehmen wir einfach Aufgabe mit, dass wir irgendeine Bibelstelle nehmen, die wir bis heute einfach nicht verstehen Und bewegen die jetzt einfach mal zwei Wochen mit dem Geist, mit Gott und ringen drum und dann kommen wir zusammen und schauen, was dabei rauskommt. Und ich habe schon am letzten Gottesdienst erzählt, dass mir das beeindruckt, oder Tamo hat erzählt, über seine Beziehung zu Gott, dem Vater, dass er eigentlich gar nicht mehr so um alltägliche Sachen ihn bittet, weil er sagt, das weiss der Vater ja, dass der Sohn zu essen braucht, das muss man doch nicht jedes Mal sagen, oder dass er Kleider braucht. Dann fand ich, ja, aber es steht doch explizit, wie wir immer sollen beten, und es steht doch unter, tägliches Brot gib uns heute. Das geht doch irgendwie nicht auf, dass Jesus selber sagt, wir sollen so beten, und andererseits sagt er wieder, aber sorgt euch nicht, was ihr sollt anlegen, was ihr esset. Es ist mir eigentlich nicht ganz aufgegangen. Ich fand, jetzt forsche ich mal. Und eben, da gibt es verschiedene Forschungsmethoden. Ich habe angefangen mit Übersetzungen vergleichen, wie steht es denn dort genau, gibt es da Unterschiede? Ich bin griechische Begriffe, die auf Englisch übersetzt werden, ich muss nicht wieder auf Deutsch übersetzen, was heißt das? Das bringt manchmal fast mehr Fragen als Klarheit. Und am Schluss habe ich mal etwas aufgeschrieben, aber so Übersetzung, ich habe das Gefühl, das heute ist vielleicht der Schlüssel, das ist gar nicht so nur heute oder so, dann habe ich schon gemerkt, es geht echt über heute raus, gibt uns über heute hinaus, und zum Teil wird es dann mit immer da oder so übersetzt. Aber ich habe gefunden, es ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich so in der Gruppe haben muss. Selber die Idee gebracht und nichts wirklich wahnsinnig Neues herausgefunden. Immerhin ist dann aber noch in den Sinn gekommen, wir sollen uns ja nicht sorgen, um zu essen und zu trinken. Vielleicht ist es einfach die Haltung, oder? Ich darf nicht mit Sorgen bitten, sondern mir einfach danken, dass ich es überkomme. Oder ja, irgendwie ist es noch nicht ganz aufgegangen. Ich habe gefunden, also ich tue halt das sagen, was ich habe und was ich nicht habe. Und dann haben wir noch die Kinder ins Bett an diesem kleinen Gruppenabend. Und als ich mit der Livia noch gebetet habe, plötzlich macht es Bling. Und dann ist meine Tür aufgegangen, wo mir in den Sinn kommt, was steht das sonst noch überreicht, das Brot? Und Gott sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott sagt. Und plötzlich habe ich gemerkt, das war jetzt auch eben das gewesen, dass dann der Geist ihm das Wort erklärt. Und man kann sich ja sehr Mühe geben und forschen und überlegen, aber wenn der Geist eben irgendwo die Augen nicht auftut, dann bleibt es kodiert. Oder man kann schon einen Teil vielleicht weiterkommen. Aber es hat mir dann sehr geholfen, zu merken, ah, vielleicht hat ja Jesus dort gar nicht davon, dass wir immer so bitten, dass wir genug zu essen haben, sondern dass es um viel mehr geht, dass wir eben sein Wort haben, das Wort, das er ja ist, und er sagt ja selber, er ist das Brot vom Leben, dass wir ihn in uns haben, dass er uns die Nahrung gibt für unseren Geist. Und dann wird uns ja alles andere sowieso zufallen. Also es hat dann gerade richtig aufgetan und ist dann richtig spannend geworden. Dann alle Brotstellen, so ein Neues Testament noch hurtig ausgedrückt. Und ist dann gar nicht so peinlich gewesen, am Anfang für mich. Gott sei Dank. Ja. Und es war lustig gewesen, dann hat gestern Andreas noch angeguckt, oder wegen dem Gottesdienst, hat genau über das reden, über das Wort und das Brot. Das Brot, das eben nicht nur unsere körperliche Versorgung meint. Und dann haben wir gefunden, sag ich das auch noch, wenn ich schon dort dran war. Merci.
Ja, das ist gäbig, wenn jemand anderes eine Predigt nachher hat, die man vorbereitet hat. Das ist super. Jetzt kann ich da schon ein Blättchen von zwei weg tun. Ja, ich werde einfach noch eine Bibelstelle lesen mit euch aus dem Alten Testament, wo es um eine Brotvermehrung geht. Und zwar habe ich bewusst einen aus dem Alten Testament genommen. Es gibt ja solche im Neuen Testament, wo Jesus das Brot vermehrt hat, mehrere sogar. Aber einer aus dem Alten, der ist nicht so bekannt. Und zwar ist die von Elisa, die ist im 2. Königsbuch aufgeschrieben, Kapitel 4, Vers 41 bis 44. Die hatten dann eine Hungersnot gehabt. Und nachher hat der Elisa da mit seinen Propheten, Schülern, ein Mahl bereitet, das aber dann nicht genießbar war, weil sie irgendein Kraut vom Feld haben und eine Suppe gemacht haben, und das war ungenießbar. Er aber sprach, bringt Mehl her. Und er tat's in den Topf und sprach, lege es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Böses mehr in dem Topf. Es kam aber ein Mann von Baal Schalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Kleid. Er aber sprach, gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach, wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach, gib den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Das ist eines von diesen Brotvermehrungswunder, die wir im Alten Testament schon haben. Und interessant hier, einerseits das Erstlingsbrot, also es ist eine Erstlingsfrucht, die hier jemand bringt. Und das Prinzip von dem von der Erstlingsgabe, die man drinnen sieht, also das, was er dem Mann Gottes bringt, macht das alles, wo nachher dem folgt, gesegnet ist und es vermehrt sich eben plötzlich auf wundersame Art. Und es ist auch interessant, dass das bei Jesus genau gleich war. Die Brotvermehrungswunder, die er da hat, da war die Situation noch krasser gewesen. Hier sind es jetzt 100 Mann, die mit diesen 20 Brötchen versorgt wurden. Zur Zeit von Jesus waren es ja 4'000 oder 5'000 Männer gewesen, heisst es ausdrücklich, und die Frauen und Kinder noch nicht zählt. Und es heisst dort, sie haben nur 5 Brötchen und 2 Fische gehabt. Und nachher sagt Jesus zu den Jüngern, bringt mir das, was ihr habt. Bringt mir die 5 Brot und die 2 Fische. Und sie haben es zu Jesus gebracht. Und das ist wieder das gleiche Prinzip. Sie bringen das, was sie haben, am Gesandten, am Mann Gottes sozusagen. Und er, Jesus, hat das Dankgebet darüber gesprochen, hat es Gott sozusagen geweiht, eben erhoben, das ist auch wieder etwas, er hat es Gott zu Gott aufgehoben. Das ist das, was die Priester gemacht haben mit der Erstlingsfrucht, weil sie es bekommen haben. Es war ein Hebopfer. Sie haben es aufgehoben zu Gott, um zu sagen, das gehört dir. Und in dem Moment hat die Vermehrung noch nicht stattgefunden, jetzt bekommen sie es wieder zurück, die Jünger. Das ist jetzt interessant. Und das ist ein interessanter Fakt, der jetzt geht. Das Wunder passiert erst in dem Moment, wo das Brot nachher von den Jüngern wieder gebrochen und verteilt wird. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Und da bin ich auch dankbar für das, was wir von den Gideons gehört haben. Wir haben eine Aufgabe, das Wort weiterzugeben. Wir geben etwas Gott, das Wenige, was wir haben. Das sind vielleicht unsere Fähigkeiten, das ist unsere Zeit, das sind unsere Talente, unsere Möglichkeiten, das können auch Finanzen sein. Und er gibt uns etwas zurück, das wir nachher verteilen können und das sich wundersam vermehrt. Du hast dann viel mehr zu geben, als du eigentlich hast. Aber es braucht diesen Umweg, spürt ihr das? Man kann nicht einfach hergehen und sagen, ja, ich habe ja da 5 Brötchen, ich fange mal an, von diesen 5'000 an zu verteilen. Ja, dann bist du nämlich nach der 5. Person leer. Und die 4.995 Leute sind immer noch hungrig. Spürt ihr das? Also es braucht das, was wir haben, zu geben. Auch wegzugeben. Das ist auch das Prinzip drin, wo wichtig ist. Dass wir es ihm geben. Gott geben. Ihm wehen. Und er vermehrt es nachher durch unsere Hände durch. Ein anderes Beispiel, das mir ist bewusst wurde, das hat der Tamo Ohr-Konferenz gesagt, das ist dort, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, haben sie zurück müssen an ihre Heimatorte. Wir sind ja jetzt in dieser Adventszeit und die Geschichte hören wir jetzt vielleicht noch ein paar Mal so von der Geburt von Jesus. Und ich habe das ehrlich gesagt auch nie so ganz verstanden, ich habe das immer nur als Schikane empfunden, dass jetzt der römische Kaiser das Gebot erlassen, dass es da jeder zu seinem Heimatort muss sich einschreiben, das ist doch eine reine Schikane, eine Volkszählung zu machen. Aber der Tamo das so erzählt hat, es ist eben wichtig, dass jeder zurückgeht in sein Vaterhaus. Und das ist wieder ein geistliches Prinzip, ich gehe zurück zum Vater. Das ist das, was der Malachi im letzten Vers vom Alten Testament gesagt hat, das ist wichtig, bevor Jesus wird kommen, müssen die Herzen der Väter zu den Söhnen zugewendet werden und das Herz der Söhne zu den Vätern. Es braucht hier eine Vereinigung von Vater und Sohn. Und das passiert ja hier bildlich gesehen, wo der Josef und Maria nach Bethlehem gehen, ins Haus von seinem Vater, von seinen Vorfahren. Der Josef war ein Nachkomme von David. Der David hatte Heimat dort Bethlehem gehabt. Er ist dort aufgewachsen. Und jetzt hört, was Bethlehem übersetzt heisst. Das ist ja, jedes hebräische Wort hat ja eine Bedeutung, dass sie nicht einfach nur so nehmen. Das hat einen tieferen Hintergrund. Und wo habe ich jetzt das? Steht da nie, aber wir wissen ja, was es heisst. Bethlehem, also Beth heisst Betz, heisst Haus, und Lechem heisst eben Brot. Also das heisst, die beiden Worte sind in dem Bethlehem drinnen, das Haus des Brotes. Und damit, und das ist alles nicht zufällig, oder? Es zeigt hier, da, wenn du im Vaterhaus bist, da ist auch der Ort, wo du versorgt wirst mit dem Brot, wo Brot ausgeteilt wird. Und es ist eben nicht das Brot, das wir hier vorne haben oder wo wir zum Morgen essen, sondern es ist eben das geistliche Brot. Und das ist das, was der Franz Senior immer wieder gesagt hat oder auch andere Leute, wo es um die Vaterschaft gegangen ist. Ein Vater von einem Haus muss fähig sein, können Brot zu verteilen. Und da geht es eben, wie gesagt, nicht um das vom Migros oder vom Beck, sondern es geht um das geistliche Brot, es geht um die geistliche Nahrung, dass die Familie genährt wird. Und eure Aufgabe ist es nachher, das gehörte Brot, das gehörte Wort zu nehmen, zu verdauen, aufzunehmen, selber, und es nachher wieder zu verbrechen und wieder weiterzugehen an euren Kindern, an euren lieblichen Kindern, die Kinder haben, Familie haben, und die das nicht haben, an andere, die sich austeilen können. Das ist auch wichtig, das gehört dazu. So wie es bei der Brotvermehrung eben auch war, wieder empfangen und wieder austeilen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade so nach der Konferenz, man hat so auf die Konferenz hergefiebert, hergeschafft, hat gebetet, hat von Gott erwartet oder war auch gespannt gewesen, in einer gewissen Nervosität vielleicht, was wird jetzt da passieren, wie viele Leute werden kommen, was wird Gott tun und so weiter. Und jetzt, was so ein bisschen durch ist, so ein bisschen die Tendenz, dass man sich manchmal so ein bisschen lassen, vielleicht, es nicht mehr so ganz ernst nimmt, auch mit dem eigenen Ernähren vom Wort, mit dem eigenen dranbleiben. Und das habe ich einfach gemerkt, da möchte ich euch auch herausfordern. Dass wir nicht eben in diesem Kopfwissen bleiben, sondern dass wir Menschen sind vom Wort und Menschen vom Geist. Und dass wir persönlich auch in dieser Disziplin sind. Das Wort wird nicht nur verteilt am Sonntagmorgen in der Predigt, dann schon auch. Oder an einem Schulungsabend. Das Wort musst du auch fähig werden, wenn du kein Säugling mehr bist, geistlich. Musst du auch fähig sein, dir das Wort selber können zu nehmen. Du musst dich selber können durch das Wort ernähren. Das Wort lesen, das Wort nehmen, das Wort können, das Wort verarbeiten. Das ist genau das, was der Daniel erzählt hat. Wir nehmen mal so ein Wort. Und wir gehen mal mit dem schwanger. Wir nehmen das rein, wir forschen, wir schauen Bibelstellen, Parallelstellen anschauen und wir fragen vor allem eben den Heiligen Geist, was willst du uns mit dem sagen, bis wir ein Aha-Erlebnis haben. Das ist etwas Geniales, dass Gott neue Offenbarung gibt. Und dann wird das Wort, das Logos-Wort, zu einem Rhema-Wort, zu einem aktuellen Wort. Das ist übrigens noch interessant, es gibt im Griechischen für das Wort zwei verschiedene Begriffe. Das eine ist das Logos, das ist das fleischgewordene Wort Gottes, also im Johannesevangelium, wo das beschrieben ist, dort ist immer der Begriff Logos drin, wo es sich auf Jesus bezieht. Oder auch wenn es sich auf die Schrift bezieht, das niedergeschriebene Wort ist das Logos Gottes, das Wort Gottes. Das ist das, was einfach fest ist, das ist das, was gegeben ist. Das ist das, was wir anschauen können, was wir sehen, was wir lesen können. Und dann gibt es einen anderen Begriff, das ist das Rhema. Und das ist das aktuelle, momentane, man könnte auch sagen, das prophetische Wort von Gott, das jetzt gerade in deine Situation hineinredet. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen, eben zum Beispiel die, die Daniel erzählt hat, Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Dort ist Rhema drin, nicht Logos. Also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gott ausgeht und mich jetzt gerade im Moment in meiner Situation trifft. Das meint das eigentlich. Und es kann ein geschriebenes Wort sein. Gell? Das Logos-Wort kann zu einem Rhema werden. Nur wenn ihr das versteht. Wenn das Wort, das geschriebene Wort, mich plötzlich bricht, was schon erlebt, dann wird es zu einem Rhema-Wort für mich ganz persönlich. Und das ist das, was ich hoffe, dass es euch auch passiert. Mir passiert es immer wieder. Du lesest deine Bibel und du hast das Gefühl, das habe ich doch schon manchmal gelesen, den Text, den kennen wir in- und auswendig, ich kenne die Geschichte in- und auswendig. Und plötzlich stolperst du über einen Satz, wo du denkst, aber Moment mal, das habe ich so ja noch gar nie gesehen, noch gar nie gelesen. Ist mir noch gar nie aufgefallen, dass der überhaupt da steht. Und Gott gibt dir eine Offenbarung über den Vers, über das Wort, das in deine Situation, wo du drinnen bist, hineinredet. Darum ist es wichtig, ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, Bibel lesen, ich kenne die Bibel ja schon. Wieso soll ich die immer wieder von vorne anfangen lesen? Das ist doch irgendwo langweilig. Ich weiss ja schon alles. Und der Dave hat es gut gesagt in seinem Zeugnis, Wissen bleibt auf. Aber Erkenntnis baut auf. Und das ist nicht das Gleiche. Wisst ihr, bei uns gibt es auch nicht jeden Morgen etwas anderes zum Morgen. Ich weiss auch schon, was es gibt. Was? Schon wieder Brot? Schon wieder Anke? Schon wieder Joghurt? Schon wieder Käse? Habe ich alles schon gehabt. Schon wieder Müsli? Ja, wir sind jetzt 16 Jahre geheiratet, Kathrin und ich. Und wenn ich so denke, was da für Menü kommen. Ja, da habe ich das Gefühl, also, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Und ich möchte sehen, dass ihr es richtig versteht. Also, ich bin absolut happy. Kathrin ist eine super Köchin. Ich bin sehr dankbar, für was sie kocht und wie sie kocht. Aber das könnte jetzt von allen anderen auch sagen, die Menü, die wiederholen sich irgendwie mit der Zeit. Da gibt es wieder Spaghetti, Carbonara, und das ist halt einfach immer das Gleiche. Kommt es mir in den Sinn zu sagen, ja, Spaghetti, Carbonara, das weiss ich schon, wie es ist. Ist jetzt das nicht. Kenne ich schon. Spaghetti Bolognese. Kenne ich schon lange, oder? Oder es ist manchmal so der komische Ding, das kenne ich schon, das brauche ich nicht zu essen. Und ich sage euch das bewusst, dass ich das einfach bitte so denke. Wir, ja, warum essen ich das? Weil ich es schon kenne, oder weil ich es noch nicht kenne, oder weil ich jedes Mal etwas Neues muss haben. Das ist nicht der Grund, warum ich esse. Was denkst du an? Wer weiss das von den Kindern? Warum essen wir überhaupt jeden Tag? einfach weil es fein ist, oder? Hast du eine Idee, Matteo?
Wenn
wir Hunger haben. Hunger haben, ja. Was macht das nachher, wenn wir gegessen haben mit uns? Das tut sich Magen verdauen, ja? Und nachher? Nein, das kommt noch nicht unten raus, das kommt erst nachher. Nur das, was nicht braucht, kommt dann unten raus. Wieso essen wir überhaupt? Wer weiss das? Dürfen die Wachsen noch nicht helfen? Ja, gibt Energie. Also in dem Essen ist Energie. Und wenn wir das essen, dann bekommt unser Körper Nahrung, Energie. Dann brauchen wir, dass wir säckeln, dass wir uns bewegen können. Unsere Muskeln brauchen Energie. Und die brauchen eben nicht nur Energie, die brauchen auch noch Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoff da ist und die Energie da ist, dann kann unser Körper leben. Und jetzt haben wir es wieder. Sauerstoff ist das Bild für den Geist. Und Nahrung ist das Bild für das Brot. Die beiden Sachen braucht es, dass ein Körper funktionieren kann. Ohne Sauerstoff nützt mich die Nahrung nämlich nichts. Dann kannst du noch lange Kotelett mehr hinterher tun, keine Luft mehr. Du stickst einfach. Und dann kann der Körper das auch nicht verdauen. Und umgekehrt auch, wenn du Hunger hast, musst du nicht an die frische Luft. Also darf schon, aber es sättigt nicht unbedingt. Es braucht beide Elemente, dass der Körper die Nahrung kann aufnehmen kann, transportieren an die richtigen Orte her und es dann funktioniert. Und genau gleich ist es mit unserem Geist. Wir brauchen das tägliche Brot. Wir brauchen die tägliche geistliche Nahrung heute. Wie manchmal isst du, Matteo, pro Tag? Normalerweise.
Viermal.
Zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht und noch zum Vier, oder? Nein, dann nimmt noch zum Neun. Fünfmal, hä? Nein, noch so ein Gute-Nacht-Mümpfeli, Bett-Mümpfeli. Also wir essen mindestens normalerweise dreimal etwas, oder? Zum Morgen essen wir meistens etwas. Es gibt so Künstler, die ohne zum Morgen aufstehen, gehen arbeiten und so. Kann ich nicht nachvollziehen, aber anyway. Nachher essen wir zum Mittag normalerweise etwas und wir essen zum Nacht normalerweise etwas. Das sind so die drei Hauptmahlzeiten, sagt man dem. Eben noch die Privilegierten oder die ein bisschen schlechte Verwerter sind, die brauchen zwischen ihnen noch etwas, dass sie nicht verhungern. Und so ernähren wir uns. Unser Körper braucht das. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Wie sieht es mit deinem Geist aus? Wie viel Nahrung bekommt der jeden Tag? Wie manchmal pro Tag lesest du im Wort von Gott? Lesest du überhaupt im Wort von Gott? Was gibt es für Gelegenheiten, sich mit dem Wort auseinanderzusetzen? Was gibt es für Gelegenheiten, sich mit dem Geist auseinanderzusetzen? Und nehmen wir die wahr. Geben euch das einfach mit. Einfach als Erinnerung, als Ermutigung. Dass wir da nicht faul werden und nicht in dieser die Haltung kommen, das kenne ich doch schon. Auch wenn du das Wort schon kennst, es nährt dich. Jedes Mal wieder neu. Die staunen immer wieder, wie es mich nährt. Ich werde dazu einfach ein paar Stellen lesen aus dem Neuen Testament, Kolosser 3,16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was sie tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Nachher haben wir 1. Thessalonicher 1, Vers 5. denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Da ist noch einmal die Bestätigung, dass das Wort von Gott auch in der Kraft vom Geist muss kommen. Nicht nur als Theorie. In der Kraft des Geistes. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In diesem Zusammenhang übrigens auch der sogenannte Helm des Heils, Epheser, wo die Waffenrüstung drinnen ist, was heisst Schwert vom Geist, welches ist das Wort Gottes, Schwert vom Geist, und dort heisst es Logos oder Rhema? Dort heisst es Rhema, das Wort, also das Schwert, wo das Wort Gottes ist, wo ein Reden von Gott ist, das sollen wir ergreifen, mit dem sollen wir kämpfen. Das heisst, auch mit dem aktuellen Wort, das wir von Gott empfangen haben, können wir unsere Lebenssituationen meistern, wo wir eingestellt sind. Das ist wichtig. Macht euch keine Sorgen, hat Jesus gesagt, wenn ihr vor Richter und Gefängnis geschleppt werdet, was ihr sollt sagen. Der Geist wird es euch eingeben. Und das ist nicht nur irgendeine Verfolgungszeit, irgendein ist irgendwo, irgendwie weiter weg. Das ist dein Alltag, morgen, morgen in deiner Bude. Dass der Geist dir eingibt, was du sollst sagen in deiner Schulklasse. Das Schwert vom Geist sollst du in Hand haben. Nachher noch eine letzte, Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und das ist auch eine interessante Gegenüberstellung. Man kann sich volllaufen. Man kann etwas zu sich nehmen. Und was ist die Wirkung, wenn ihr Wein trinkt, ganz viel? Wer weiss das? Was passiert da?
Das mit
dem
Betrunken.
Was ist, wenn man dann betrunken ist? Wie fühlt sich das an? Bist du schon mal betrunken gewesen? Ja. Zum Glück. Ja. Wer ist schon mal? Ja, nein, fragen wir das nicht. Sonst wird es noch peinlich. Also wie ist das, wenn man Wein fällt? Also es muss gehen um Wein allein, es geht einfach um Alkohol. Was passiert, wenn ich Alkohol trinke?
Entspannt.
Es entspannt mich zuerst einmal. Und nachher, wenn man ein bisschen schüch ist und so, was passiert?
Es macht
einen
euphorisch.
Es macht einen so ein bisschen gesprächiger, ein bisschen euphorischer. Also hat eine durchaus positive Wirkung. Oder? Es löst die Zunge, es macht einen glücklicher, fröhlicher, gesprächiger, geselliger. Alles schon mal erlebt, also ich kenne das ist effektiv so. Es ist nur das Problem, irgendwo kommt eine Grenze, wo es kippt. Und da hat man vielleicht noch einen lustigen Abend gehabt und am anderen Morgen, wie fühlt sich das dann an? Sättige Gring, oder? Also fühlt man sich halt da oben. Und aber Hilfe, oder wie komme ich wieder, ist dem schlecht, und der ganze Morgen ist mir irgendwie neben der Schiene. Das ist nicht die Wirkung vom Wein, oder? Und interessant ist, dass der Paulus hier die Wirkung vom Wein mit der Wirkung vom Heiligen Geist vergleicht, oder? Das muss eine gewisse Parallele haben, sonst würde das nicht sagen. Was ist die Wirkung, wenn du dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, wenn du mit dem Heiligen Geist fast anfangen zu betrinken? Was passiert da? Zuerst. Man entspannt sich. Wenn du ein bisschen schüch bist.
Es löst
Zunge. Du wirst fröhlich. Du fährst an Lieder singen. Du gehst auf Leute zu, die du vielleicht sonst nicht würdest machen. Spürt ihr die Parallelen? Aber jetzt, das müsst ihr ganz gut hören. Du kannst so viel nehmen von diesem Zeug, wie du willst. Das wird nein, es kippt nicht. Du musst dann nicht plötzlich auf das WC etwas zurückgeben. Und am nächsten Morgen, wenn du wach bist, hast du nicht einen Sonnenkopf. Und einen halben Tag, bis du dich wieder erholt hast. Sondern du bist im Frieden von Gott, voller Freude, voller Liebe und voller Kraft. Darum sagt Paulus, das lasst euch von diesem Geist erfüllen. Und dann hat das Wirkung. Also wir haben, für nochmal zusammenzufassen, die beiden Elemente, Wort und Geist. Und beides sollen wir aufnehmen, sollen wir essen, sollen wir in uns innen stärken. Das Wort von Gott, der Geist von Gott. Einfach, dass wir gestärkt sind, aber auch, dass wir das Wort können verstehen. Das eine hilft dem anderen, dass es zur Energieentfaltung kommt. Genauso wie der Sauerstoff nötig ist, dass die Nahrung, die du aufnimmst, nachher im ganzen Körper verteilt werden kann, in den Blutbahnen. Das ist sozusagen der Transporteur. Also ich hoffe, ich sage das richtig, ich bin da nicht so anatomisch bewandert. Aber solche Beispiele helfen vielleicht. Und wenn ihr das nächste Mal etwas essen, denkt daran, auch wenn du schon mal gegessen hast, du brauchst es, und auch wenn du das nächste Mal Bibel lesest, denk daran, wenn du die Stelle schon mal gelesen hast und denkst, wir können ihn doch schon. Ich brauche es, mein Geist braucht es. Amen. Jesus, und wir wollen dir danken sagen, dass du selber zu dem Wort geworden bist. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Dass du greifbar bist worden. Dass du lebendig bist worden, dass du nicht einfach irgendein Gesetz, irgendeine Theorie im Himmel bist geblieben, wo wir irgendwo krampfhaft müssen probieren, danach zu leben, sondern dass du lebendig bist worden, dass du gesagt hast, kommt und nehmt und esset. Wer nicht von dem Brot isst, hast du gesagt, wo ich bin, der kann nicht leben. Wer nicht von dem Blut trinkt, wo in mir ist, der kann nicht leben, hast du gesagt. Und so wollen wir dich, Jesus, aufnehmen. Und wir bitten dich um Vergebung, da wo wir sind, faul geworden, in deinem Wort zu lesen. Wo wir faul sind geworden, uns mit deinem Wort selber zu ernähren. Und wir wollen dich um Vergebung bitten und gleichzeitig bitten, dass du uns eine neue Leidenschaft, eine neue Freude, einen neuen Hunger, einen neuen Appetit nach deinem Wort gibst und nach deinem Wort weckst. Und ich segne euch auch. Auch wenn die Zeit manchmal knapp ist und vieles läuft, ich segne euch, dass ihr die Zeit findet, wo ihr euch mit dem Wort von Gott könnt ernähren könnt. Und dass eure Seele und euer Geist kann aufstehen kann, Kraft bekommen und all die Widrigkeiten und Versuchungen und Herausforderungen vom Alltag kann meistern und dass ihr das Rhema-Wort zur rechten Zeit nachher empfiehlt, das Wort, das ihr jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Situation braucht. Segnet euch im Namen von Jesus. Amen.